ARD Sounds.
Wenn wir an Hattie denken, dessen großer zusammenfassender Satz ist ja gewesen, auf den Lehrer kommt es an, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Eigentlich, also es ist cool, wenn der Lehrer cool ist, aber es ist ja auch ganz schön scheiße, wenn dein Lehrer ein Idiot ist, wenn es nur auf den Lehrer ankommt. Und wir als Schule versuchen diesen Aspekt, auf den Lehrer kommt es an, eigentlich ein bisschen rauszunehmen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was wäre, wenn Schule nicht mehr Stunden vorgibt, sondern Lernwege? Was wäre, wenn Kinder nicht nur Fächer haben, sondern gezielt dorthin gehen, wo sie gerade Unterstützung brauchen? An der Schule von Jan-Martin Klinge ist genau das Alltag. 800 Schülerinnen und Schüler und 800 individuelle Stundenpläne. Lernbüros statt starrer Klassenstunden, Werkstätten statt Einheitsunterricht, digitale Infrastruktur als Rückgrat der Organisation. Kinder wählen Fachlehrkräfte, priorisieren ihre Bedarfe, stellen sich Teile ihres Lernplans selbst zusammen. Ist das die Schule der Zukunft oder ein Modell, das nur unter besonderen Bedingungen funktioniert? Wir sprechen darüber. Lieber Jan-Martin, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Jan-Martin, bevor es um deine bzw. um eure Schule geht, denn das Wir ist dir immer besonders wichtig, wie ich auch schon in zahlreichen Gesprächen festgestellt habe, eine kleine Anekdote. Als wir uns vor mehr als 10 Jahren kennenlernten, war ich deshalb so tief beeindruckt, weil ich dabei hospitiert habe, wie du deinen Mathematikunterricht mit Lerntheken organisiert hast. Und damals ging es mir vor allen Dingen um diese sogenannte digitale Bildung und ich merkte, es gibt noch ganz andere Ideen, wie man Lernen schülernah gestalten kann. Wir sprechen ja heute auch über Individualisierung. Aber kann man sagen, dass in dieser Herangehensweise, die du damals auch schon gezeigt hast und die ich bei dir erlebt habe, der Samen für das auch gelegt wurde, was heute deine Schule umsetzt?
Ich glaube ja, denn der Grundgedanke, und dann ist egal, ob man das Lerntheke oder Stationenlernen oder wie auch immer nennt, der Grundgedanke ist gewesen, wie kann ich mich selbst als Lehrer möglichst überflüssig machen und den Kindern so einen Raum, so eine Lernumgebung bieten, dass die mich eigentlich nur noch in Ausnahmefällen brauchen? Und das habe ich damals mit dieser Lerntheke, mit analogen Karten, mich sehr intensiv damit beschäftigt, möglichst ganz, ganz viel Unterricht damit gestaltet und immer wieder überarbeitet. Und das ist die Basis dessen, wie wir hier als Schule tatsächlich arbeiten, ja.
Ich finde das ganz lustig, weil ich, wie gesagt, es ist über 10 Jahre her und ich zitiere dich da immer mal wieder, weil du mir damals auch gesagt hast, dass es auch immer wieder Schüler gab, die gesagt haben, also sie möchten nicht so gerne in deinen Unterricht, denn da müsste man dann dauernd aktiv sein. Und das fand ich damals sehr beeindruckend. Ist das immer noch so?
Ja, das, ich finde das sehr charmant. Schüler sind ja auch manchmal wirklich, wirklich ehrlich und ich verstehe mich mit den allermeisten Kindern auch wirklich sehr, sehr gut. Und die sind dann, die geben auch ein ehrliches Feedback. Und da war die Rückmeldung, wenn ich vorne an der Staffel, an der Tafel stehe und so ein bisschen was erzähle, dann könne man schön da sitzen und das so ein bisschen wie Fernsehprogramm über sich ergehen lassen, ein bisschen nicken und Aufmerksamkeit simulieren. Und das würde aber nicht mehr funktionieren, wenn ich gar nicht mehr an der Tafel stehe. Und das wäre schon anstrengend auf Dauer. Wäre auch cool, aber wäre halt auch anstrengend. Und deswegen, Herr Klinge,
also wenn wir schon über Anstrengungen sprechen, 800 Kinder mit 800 individuellen Stundenplänen, das klingt erstmal nach einem organisatorischen Albtraum. Wie erklärst du euer System jemandem, der Schule erstmal nur klassisch kennt?
Das ist eine wirklich gute Frage und das über einen Podcast jetzt noch zu vermitteln, wird noch ein Stück herausfordernder. Ich stehe vor der Situation tatsächlich mehrfach im Jahr, wenn wir neue Kollegen bei uns an die Schule bekommen, irgendwie Vertretungskräfte oder Abordnungen und die Lehrer da sitzen und wir denen dann erstmal sagen, hör mal, unsere Schule funktioniert ein bisschen anders als das, was du bisher kennst.
Das finde ich jetzt aber spannend. Das machen wir jetzt mal. Also ich habe mich jetzt an eurer Schule beworben, ja, und ihr habt gesagt, ja gut, Blume, ja, wir haben gehört, das wird schon irgendwie passen. Und dann sage ich, ja prima, ich freue mich schon auf den ersten Unterricht. Ja, ich habe hier auch schon ganz viel vorbereitet und du sagst, ja, nee, nicht so ganz. Wie fängst du an, mir das zu erklären, was ich dann in Zukunft mache?
Ein Satz noch vorweg oder eine Vorbemerkung vorweg.
Ja.
Weil meine Erklärung kann man auf verschiedene Ohren hören. Das eine, was bei uns an der Schule ganz wesentlich ist, ist eine ein Grundverständnis von Bildung oder eine gewisse Haltung zu meiner Rolle als Lehrer, die sich verschieben muss. Und das andere, der andere Aspekt ist die reine systemische Umsetzung dieser Gedanken. Also wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie funktioniert das systemisch, was sind Lernbüros, wie organisieren wir das, dann lasse ich die Haltungsfrage oder den Grund, warum machen wir das eigentlich, den lasse ich völlig außer Acht. Und das mag dem einen oder anderen mag dann da sitzen und sagen, hey, das ist doch, warum machen die denn so einen Quatsch? Das muss doch auch anders funktionieren. Ja, wir haben uns da schon Gedanken gemacht, dass führt jetzt natürlich viel zu weit an der Stelle, aber das so im Vorfeld, als Vorbemerkung vor unserem Gespräch.
Aber gerne doch nochmal, also weil ich halte ja auch Vorträge über das Thema und da sage ich oftmals, dass ich nach so einer umgedrehten Pyramide vorgehe. Erstmal vom Großen, von dem, ja, wie ist gerade Gesellschaft, was heißt das eigentlich für Schule, bis ins Kleine, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Also ein bisschen kannst du ruhig schon sagen, was diese Grundlage bedeutet. Denn wie du es gerade gesagt hast, Lernen ist ja nicht nur einfach eine Frage von Systematik und Struktur.
Wir haben nach der Corona-Krise uns mit unserem Kollegium zusammengesetzt und diese Schulschließung so, die haben viele alte Muster aufgebrochen und auch verkrustete Strukturen aufgebrochen, Dinge, die plötzlich doch gingen, die man sich vorher nicht vorgestellt hat. Und haben dann gesagt, was ist das Beste von früher? Aus unserer goldenen Kindheit und das Beste aus dieser neuen Struktur, diesen neuen Chancen. Und wie kriegen wir das miteinander vermixt? Und ein Aspekt der Kollegen war beispielsweise, es war eine Erkenntnis von einem Kollegen aus dem Lehrerzimmer, der sagte, er hätte festgestellt, die Kinder brauchen ihn gar nicht so sehr, wie er gedacht hätte. Die hätten seine Anwesenheit und seine Kontrolle viel weniger gebraucht. Das, was sie gebraucht hätten, wäre quasi eine klare Anweisung, was zu tun wäre. Und dann wäre mal mindestens die Hälfte davon einfach damit auch zufrieden gewesen. Mehr wäre gar nicht nötig. Und das war eine spannende Erkenntnis. Zwischendurch hat man ja immer auch so einen spöttischen Kommentar über diese Lernbegleiter, dass das irgendwie, das wird dann schon so ein bisschen suffisant formuliert. Aber das war genau der Aspekt, den der Kollege damals erkannt hat. Also zurück. Du möchtest zu uns an die Schule kommen. Ich sage dir, dein Fachunterricht in den Hauptfächern, den kürzen wir ganz massiv. Also wo du bisher vielleicht 4 oder 5 Stunden Mathematik oder Deutsch oder Englisch unterrichtet hast, hast du jetzt nur noch 2 Stunden übrig.
Ach du Schande.
Der Rest wird ausgelagert.
Ob ich das möchte, noch an eure Schule kommen, das weiß ich ja nicht.
Ja, damit muss man sich erstmal abfinden.
Ja.
Und ganz viel Unterrichtszeit wird in solche Lernbüros ausgelagert. Die laufen über die gesamte Jahrgangsstufe. Heute beispielsweise in der Klasse 5 habe ich so ein Lernbüro gehabt und die Kinder entscheiden sich morgens in der Beratung, ich möchte in ein Mathe-Lernbüro bei Frau Müller oder in ein Englisch-Lernbüro bei Frau Meier gehen. Und ich nehme mal jetzt so irgendwie so das überspitzte Beispiel, ein Kind aus der Ukraine in meiner Klasse 8 ist super in Mathematik. Also muss ich wirklich überhaupt nicht um Mathe kümmern. Warum soll der 5 Stunden Mathe haben wie alle anderen? Der geht also in diesen Lernbüros niemals in Mathe-Lernbüros. Wo der reingeht, sind Deutsch-Lernbüros. Der hat viel mehr Deutschunterricht als alle anderen Kinder. Führt also dazu, dass die Kinder sehr nach ihren Schwächen gehen können, um sich ihren Unterricht oder ihre Stunden so ein bisschen zusammenzusuchen. Das geht immer in Absprache mit den Fachlehrern oder mit den Klassenlehrern, die immer so ein bisschen gucken, wo gehst du hin, dass wir keine Ausweichmuster haben und so. Also, dass jemand sagt, Deutsch kann ich super, da gehe ich nur in Deutschlernbüros, das ist am einfachsten. Und hat den zweiten Vorteil, die Kinder, die mich jetzt gruselig finden, weil ich irgendwie groß bin und so grimmig immer gucke, die können sagen, den Klinger, der spricht nicht meine Sprache, den kann ich echt nicht leiden, wenn ich muss bei dem im Unterricht sitzen. Aber eigentlich finde ich den schrecklich. Aber montags bei Frau Müller im Lernbüro Mathematik, die erklärt mir alles und da verstehe ich endlich alles, was ich machen muss. Und dann muss ich den Klinger halt noch 2 Stunden pro Woche ertragen. Aber eigentlich kann ich mir meine Lehrer auch so ein Stück weit aussuchen.
Das heißt, ihr nehmt in gewisser Weise Lehrer Schmidt und Daniel Jung auch die Klicks weg.
Das tut mir jetzt ein bisschen leid für die, aber die werden schon Möglichkeit haben. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind ja eine digitale Schule. Lehrer Schmidt ist bei uns dann irgendwo in den Tablets vorhanden, weil die Kinder sagen können, ich verstehe überhaupt nicht, was der Klinge mir erzählt, aber hier ist ein eingebettetes YouTube-Video. Das gucke ich mir im Lernbüro noch 2, 3, 4 Mal an.
Du hast gerade was vorweggenommen und da würde ich gleich sozusagen einen großen Schwall von Abers auf dich einprasseln lassen, die mir gegenüber auch oft geäußert werden, wenn ich auch über Individualisierung und so weiter spreche. Aber du kannst das ja noch besser, weil ihr das wirklich sozusagen durchgespielt habt. Das eine aber hast du, wie gesagt, schon vorweggenommen, nämlich, dass du gesagt hast, dass auch dafür gesorgt wird, dass jemand dann nicht den leichtestmöglichen Weg geht. Ist das sozusagen etwas, was sich in diesem System sowieso nach und nach so entwickelt? Oder habt ihr quasi auch als pädagogische Zielsetzung, dass die Schüler in einer Haltung kommen nach und nach, die sagt, dort, wo ich wenig kann, mich also mehr anstrengen muss, ist auch dort, wo ich hingehe. Weil das Lernen ist, was das angeht, ja kontraintuitiv ein bisschen. Ne? Also ich kann was nicht, dann wäre es ja eigentlich viel einfacher zu sagen, dann gehe ich da gar nicht erst hin.
Das ist der Grund, das Grundwesen von Schule. In die Dinge sich reinzustürzen, von denen man keine Ahnung hat. Und das ist unfassbar anstrengend. Und die Kinder sind da genauso wie die Erwachsenen. Wir sind tendenziell eher faul und träge und haben eigentlich keine Lust, uns mit Dingen auseinanderzusetzen. Wir drängen sie ein bisschen und sorgen strukturell dafür, dass genau das passiert.
Wie?
Über langweilige Excel-Tabellen und Beratungsbänder, die morgens früh laufen. Wir quasi die Kinder kommen gemeinsam an und die Klassenlehrer entscheiden mit den Kindern, wer geht wohin. Führen dann eine Statistik, welches Kind war schon wie oft in welchem Lernbüro. Also langweiliger systemischer Kram, aber es funktioniert. Der Hauptaspekt ist aber tatsächlich, den Kindern über Jahre hinweg immer wieder beizubringen, geh genau dahin, wo es weh tut. Geh genau dahin, wo deine Schwächen sind und beschäftige dich an der Stelle mit den Inhalten, um besser zu werden. Und geh nicht in irgendwelche Lernbüros, wo du den Kram schon kannst und Arbeit nur simulierst.
Bevor ich noch weitere Abers formuliere, nochmal zurück zu mir als Person. Also als Person, die jetzt bei euch anfangen will. Ist das so, dass ihr die Lehrkräfte dann auch danach aussuchen könnt oder suchen die sich sowieso schon eure Schule danach aus oder habt ihr dann auch die Situation, hier ist jemand, der, wo man eigentlich merkt, der möchte eigentlich lieber klassischen Unterricht machen. Also wie schafft ihr es sozusagen, die neuen Kollegen, ja, man kann fast sagen, zu integrieren oder zu assimilieren sogar?
Also in den letzten Jahren haben wir ganz oft tatsächlich Initiativbewerbungen gehabt von Leuten, die ganz bewusst zu uns wollten, die von Freunden oder Bekannten gehört haben, die hier bei uns sehr, sehr, sehr zufrieden sind und gesagt haben, ich will hier hin. Also was muss ich tun, was darf ich tun? Wir haben ja immer noch klassischen Unterricht. Also ich habe immer noch 2 Stunden Mathematik und mein Lernbüro, was ich öffne, ist ein Mathematiklernbüro. Da gehen dann auch nur die Kinder hin, die Mathematik machen wollen. Bei Englisch kann ich denen überhaupt nicht helfen. Da gehen dann die Kinder, die gehen dann zum Englischlehrer. Und dazu haben wir natürlich auch noch andere Fächer wie Gesellschaftslehre oder Naturwissenschaften oder Sport oder Kunst oder so Geschichten. Aber diese Lernbüros sind so ein ganz großer Aspekt, wo wir gucken, wie können wir den Schwächen der Kinder begegnen und die stärker machen.
Ja, also in gewisser Weise nimmst du jetzt ein weiteres Aber schon vorne weg, aber das, was natürlich das Allerwichtigste immer ist, wenn es um Schule geht, ist, die Standards. Wie werden die Standards eingehalten? Wie werden die Standards überprüft? Okay, also frei von jeder Polemik. Das ist ja durchaus ein Einwand, der auch nachvollziehbar ist. Wie sorgt ihr denn dafür, dass alle auch eine gewisse Zielsetzung erreichen? Denn es kann ja, wenn einer tatsächlich länger braucht, dann durchaus länger brauchen. Oder vielleicht schafft es einer auch gar nicht.
Das ist ja genau der spannende Punkt. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann gab es früher immer diese Hörverstehensbeispiele. Der Lehrer hat vorne so eine CD angemacht, irgendwie Kevin und Anne
ja,
haben sich...
zahlreiche Memes zu mittlerweile, ja.
Genau. Hello, I'm Kevin, I'm from Dover. Und ich war eine Pfeife. Ich hätte diese CD 5-mal hören müssen, um mich dann in diesen Lückentext zu stürzen. Und andere sitzen und müssen sie nur 1-mal hören. Ja, klar. Ich würde 3-4-mal in ein Englischlernbüro gehen. Da habe ich dann ja genau die Zeit, mir diese Beispiele mehrfach anzuhören und mich damit zu beschäftigen. Kann einen Englischlehrer fragen. Und mein Schulfreund Sebastian, der neben mir saß, der konnte aus einem leeren Heft seine Hausaufgaben vorlesen. Auf Englisch und auf Französisch. Der war einfach deutlich, deutlich besser und intelligenter als ich. Der hätte sich das sparen können. Und genau das, dem Aspekt begegnen wir damit.
Verändert sich dann auch, weil du es gerade gesagt hast, verändert sich dann auch die Prüfungssituation bei euch?
Nee, die ist erstmal noch relativ klassisch. Ein anderer Aspekt ist spannender und der würde für dich als neuen Lehrer, der bei uns anfängt, sicherlich herausfordernder. Es gibt bei uns keine Einzelkämpfer. Alle Lehrer in einem Fach in einer Jahrgangsstufe machen, platt gesagt, den gleichen Unterricht. Die treffen sich unter der Woche einmal und sprechen genau ab, wo was machst du gerade in deiner Jahrgangs-, also in deiner Klasse in Englisch, Deutsch oder Mathe? Wo gehst du hin? Was ist die Zielsetzung für diese Woche? Die Arbeit mit dem gleichen Material, mit den gleichen digitalen Voraussetzungen. Wir sind da ein gewaltiges System. Und das wirft einen ganz spannenden Aspekt auf, wenn wir an Hattie denken, dessen großer zusammenfassender Satz ist ja gewesen, auf den Lehrer kommt es an. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Eigentlich, also es ist cool, wenn der Lehrer cool ist. Aber es ist ja auch ganz schön scheiße, wenn dein Lehrer ein Idiot ist, wenn es nur auf den Lehrer ankommt. Und wir als Schule versuchen, diesen Aspekt, auf den Lehrer kommt es an, eigentlich ein bisschen rauszunehmen.
Ja, aber Jan-Martin, jetzt muss ich dich hier mal ganz kurz an der Stelle sozusagen ganz produktiv korrigieren. Denn was Hattie nämlich auch rausgearbeitet hat und was ich nochmal angeschaut hat, als ich ihn gefragt habe, was haben denn alle richtig guten Schulen, die du weltweit besucht hast, gemeinsam? Da hat er gesagt, in den Lehrerzimmern sprechen die Lehrerinnen und Lehrer von unseren Schülern. Und da habe ich das nochmal nachgeguckt und die herausragende Wirksamkeit in Bezug auf Unterricht ist kollektive Lehrererwartung. Oder Lehrkräfteerwartung. Also in Wirklichkeit kommt es zwar auf den Lehrer an, aber auf sozusagen alle gemeinsam. Insofern passt das ja hundertprozentig auf euch.
Ja. Ich glaube auch, dass, also wir haben ein fantastisches Kollegium, dass ich wirklich, was die machen und was die sich aufreiben und für die Kinder noch eine extra Meile laufen, ist wirklich fantastisch. Aber es gibt immer auch Kinder, die mich blöd finden, die mit mir nicht klarkommen. Ja. Unabhängig davon, ob ich gut oder schlecht bin. Nehmen wir an, ich wäre einfach ein Idiot oder wäre der schlechteste Mathematiklehrer auf der Welt. Dann bietet unser Schulsystem diesen Kindern eine Möglichkeit, trotzdem zum Erfolg zu kommen. Mhm. Im besten Falle bin ich gut und supportive. Aber wenn nicht, bietet unser Schulsystem in diesem Bereich den Kindern eine Möglichkeit. Und das ist ja nur ein Faktor, diese Lerngröße. Das ist nur ein Faktor von mehreren bei uns an der Schule, wie wir Individualisierung nach vorne treiben.
Ich habe jetzt noch zwei Abers. Ich meine, ist klar, in den Abers geht es nicht um Rechtfertigung, sondern dadurch, dass du diese Einwände ernst nimmst, kannst du ja auch immer wieder Neues nochmal von dem erklären, was ihr da sagt. Aber das ist sehr frisch, weil ich das gerade selbst sozusagen hatte als vielleicht auch durchaus Kritik, aber ich sage das ganz wertschätzend, weil falls derjenige zuhört, der das nach einem Vortrag gesagt hat. Jedenfalls die eine Kritik war, dann gibt es ja gar keine Möglichkeiten mehr der gemeinschaftlichen Kommunikation und vielleicht auch der Zumutung. Lernen ist doch mehr als individuelle Aneignung.
Ja, da steckt ja so ein bisschen der Aspekt dahinter, wenn ich das richtig verstehe. Lernen muss wehtun. Also Schule muss auch mal schmerzen, damit man Hindernisse überwindet. Wir haben wahnsinnig viel Zeit, wo eine Klasse miteinander Zeit verbringt. Wir haben viel Beratungsstunden, so Klassenlehrerstunden, wo wir bei uns an der Schule. Wir sind eine städtisch geprägte Gesamtschule. Also wir sind nicht das, also auch da, man möge mir jetzt die Flapsigkeit verzeihen, aber wir sind kein ländliches, privates, katholisches Gymnasium, wo sonntags die Kinder alle in die Messe gehen und die Familien einträchtig zusammenkommen. Wir sind eine städtisch geprägte Schule mit allen Herausforderungen, die dazugehören. Auch das gab es früher bei uns, so den Gedanken, wenn wir nur die Zeit wieder zurückdrehen könnten, wenn wir die Handys verbieten und irgendwie das Fernsehen von früher zurückkäme, dann würden die Kinder auch wieder werden wie früher. Dann würden die Familien wieder werden wie früher und alles würde wieder gut. Das funktioniert halt einfach nicht. Und ich glaube, Jöran Musmerholz hat das auf einem der einen Blue Sky geschrieben. Alle sind sich immer einig, so kann Schule nicht bleiben. Aber den nächsten Schritt geht dann keiner. Wie muss es sich denn verändern? Was muss denn konkret werden? Alle wollen immer Veränderung, aber den nächsten Schritt geht dann keiner. Und deswegen ist jede Kritik, sehe ich immer so ein bisschen, naja, was ist denn deine alternative Idee?
Du hast gerade eine Sache schon halb vorweggenommen. Das ist nämlich so, das würde ich mal sagen, schärfste Schwert der Entgegnungen. Das hört sich ja alles toll an, aber mit unseren SchülerInnen geht das nicht.
Das ist einfach Quatsch. Ich habe heute 5. Klasse in einem Lernbüro da gesessen und ich habe dann Kinder, die ich mit Namen auch gar nicht kenne. Die sind aus der Klassen 5a, B, C, D völlig gemischt. Diejenigen, die zu mir kommen wollten oder die Klassenlehrer haben die zu mir gesetzt. Und zwar auf dem ganzen Jahr, in dem ganzen Gang verteilt. Und es war eine Stille wie in einer Bibliothek. Und witzigerweise war, wir haben alle hinterher gelacht, haben sich irgendwann alle beaufsichtigenden Lehrer draußen im Gang getroffen und gucken sich an und sagen, was ist denn heute los? Wieso kriegen die das denn hin? Was ist denn los? Und auf dem Niveau war das fantastisch. Ja, wir arbeiten daran und man sieht plötzlich, die können das. Die können das alle. Da sind wir jetzt wieder bei Hetty. Es geht auch so ein bisschen um die Erwartungshaltung. Gehe ich rein und sage, na, ihr Pfeifen, ihr seid doch die Chaotenklasse. Oder gehe ich da rein und sage, nee, die können das schon. Und wie oft müssen wir üben? Welche Bedingungen muss ich denen setzen, bis sie das hinbekommen? Ich hätte aber noch einen Punkt, bevor wir jetzt zu ewig über die Lernbüros sprechen, weil das wird die Hörerinnen und Hörer tendenziell irgendwann langweilen. Ein großer Teil wird sagen, naja, Lernbüros, komm, was erzählt ihr denn? Und das haben wir bei uns auch an der Schule. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich fast noch spannender finde.
Die Werkstätten.
Wenn du nämlich zu uns an die Schule kämst und wir hier im Gespräch sitzen würden, dann würde ich dich fragen, Bob, was ist eigentlich so ein geheimes Hobby von dir? Was kannst du gut und was würdest du gerne in die Schule bringen? Ja, zum Beispiel kreatives Schreiben oder Theater. So, das sind so Dinge. Ja, da haben so, und das ist spannend. Das haben wir als Schulleitung gemacht. Wir haben unser Kollegium gefragt, was ist dein geheimes Hobby? Was kannst du? Wo bist du gut? Wo brennt dein Herz? Was machst du am Wochenende gerne? Und dann haben die Kollegen uns eine gigantische Liste von Dingen genannt, wo sie sagen, da brennt mein Herz. Und das sind dann Dinge wie, wir sind hier, ich komme ja aus Siegen, wir haben hier so ganz viel Bergbau früher gehabt und wir haben ein, zwei Kollegen, die so Gesellschaftslehre unterrichten, Erdkunde, Geschichte, deren Herz schlägt für die Geschichte Siegens und diesen ganzen Bergbaukram. Die sagen, oh, wenn ich da mit Kindern, das fände ich mal richtig, richtig toll. Wir haben Leute, die sind leidenschaftliche Kletterer. Die haben jemanden, dessen Herz schlägt dafür, Dinge zu reparieren. Der würde am liebsten, also ich glaube, immer so ein Teil von ihm wäre gar kein Lehrer geworden, der hätte gern so ein Repair-Café aufgemacht. Das haben wir alle Kollegen gefragt und diese riesige Liste den Kindern vorgesetzt, allen Kindern. So nach den Jahrgangsstufen sortiert, so ein bisschen geguckt, was interessiert dich. Und dann mal gefragt, rein theoretisch, was interessiert dich? Wo hättest du Bock drauf? Und diese beiden Listen haben wir, danach haben wir noch Überschneidungen geguckt. Und wenn wir jetzt jedes halbe Jahr den Stundenplan machen, dann bleiben immer so ein paar Kollegen, ich sag mal, übrig für dieses Werkstattband. Und dann gucken wir in die Liste, was waren deren Hobbys und Leidenschaften? Und dann stellen wir die den Kindern zur Wahl. Das heißt, bei uns gibt's Fächer, wie zum Beispiel das Repair-Café. Wo der Kollege unten im Technikraum sitzt, da melden sich so ein paar Kinder an, die sagen, oh, das interessiert mich total, oder die Holzwerkstatt, oder Speak Up English Club, oder Klettern, oder was auch immer, die sich dann damit beschäftigen. Und das Spannende ist jetzt, wenn ich in meiner eigenen Klasse frage, wer von euch hat Bock auf Tanzen, dann melden sich 4 und 26 verdrehen die Augen und sagen, Jesus Maria, können wir nicht lieber Basketball spielen? Wenn ich aber in einer Doppeljahrgangsstufe frage, wer hat Bock auf Tanzen? Und in jeder Klasse melden sich 3 bis 4. Dann habe ich am Ende einen Kurs mit 20, 25 Leuten, die alle Lust auf Tanzen haben. Und ich habe einen Lehrer da stehen, der selber sagt, oh, da habe ich richtig Spaß dran. Und das macht was mit einem Kollegium. Das macht was mit einer Schule. Weil wir dann, wenn wir jetzt mal, auch da spreche ich jetzt in flapsigen Extremen. Ich bin in der 7. Klasse. Der kleine Rasmus sitzt da und sagt, oh, Mathe ätzend, Englisch ätzend, Deutsch ätzend, Familie, also meine Eltern hassen mich, alles ist gerade doof. Aber einmal in der Woche gehe ich mit dem Herrn Klein in die Kletterhalle. Das ist mein Ding. Oder Schülerin aus meiner Klasse, deren große Leidenschaft ist Kunst. Die liebt Kunst, alles was mit Kunst zu tun hat. Die Welt in jeder Werkstattgelegenheit irgendwas mit Kunst. Die hat also 2 bis 3 Mal mehr Kunstunterricht als Leute, wie ich früher, die sagen würden, ja, oh, großer Gott, ich habe 2 linke Hände, das geht überhaupt gar nicht. Also da gehen wir den Kindern, gucken wir so ein bisschen, was sind deine Interessen? Wo hast du Spaß dran? Wofür brennt dein Herz? Und vielleicht kriegen wir das mal als Fach hin.
Ich finde das super spannend, dass du das sagst, weil sich bei mir damit 3 Dinge verbinden. Das eine ist in einem Buch von Rebecca Winthorpe, die so herausgearbeitet hat, dass es sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche gibt, die so im Passenger-Modus sind, also die so Schule auf Autopilot erleben. Da zitiert sie einen Peter Benson Und der wiederum hat herausgearbeitet, wie wichtig das für Kinder ist, den Funken zu finden. Mhm. Und Funken finde ich wahnsinnig gut, weil das heißt ja nicht zwangsläufig, ich kann das schon alles, aber ich habe einfach unheimlich Interesse daran. Das ist so der erste Bereich. Der zweite ist, dass ich zutiefst überzeugt bin aus meiner langjährigen Theatererfahrung, und nochmal, Theater ist ja nicht für jeden was, aber das haben die sich auch selbst ausgesucht, dass diese Form des der erlebten Selbstwirksamkeit sich auch auf anderes dann überträgt. Also, dass es passiert, wie du das gerade gesagt hast, selbst wenn ich nur einmal in der Woche Repair-Café habe und das der Grund ist, warum ich gerne dann an dem Mittwoch in die Schule komme oder an einem Freitagnachmittag, kann das, hat das das Potenzial auch so überzugreifen, weil man sich ganz anders erlebt. Und das Dritte ist, das habe ich, glaube ich, so ähnlich wie in der Karlsruher Schule mal gehört. Die haben gesagt, wir haben keine Fridays, wie Margret Rasfeld jetzt, die hier auch schon mal im Podcast war, sondern wir haben uns überlegt, was eben Lehrerinnen und Lehrer leisten können. Und das hast du ja gesagt, dass das irre ist, wenn jemand dann selber Leidenschaft oder Leidenschaft hat, leidenschaftlich ist, diese Leidenschaft sich dann auch nochmal überträgt. Also das ist ein unglaublich geniales Konzept. Vielleicht so als kleines, als kleine Rückfrage, was das angeht, ist das dann, oder sind diese Arten von Lernwerkstätten trotzdem, sagen wir mal, so in den Bildungsplan integriert? Muss man da eine Prüfung machen oder einen Test machen oder so, oder läuft das nebenbei?
Also erstens, also die Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen sind kompetenzorientiert und nicht inhaltsorientiert. Es geht ja ganz, ganz stark um Kompetenzen an der Stelle. Und die Kollegen, die eine Idee haben, was sie da reinbringen wollen, die kriegen von uns dann so ein Formular, wo man sagt, okay, erstens, an welche Fächer knüpft das an? Mhm. Zweitens, welche Kompetenzen stärkst du damit? Mhm. Sodass du, also es ist jetzt nicht, also hier wird niemand ein halbes Jahr Mandalas malen als Fach haben, wo man sagt, irgendwie, mit wie wenig Aufwand komme ich durch. Aber da haben die Kollegen ja auch keinen Spaß dran. Die wollen ja auch nicht sich langweilen, sondern die wollen ja vorwärts kommen. Und Prüfungen oder Klassenarbeiten oder Klausuren gibt es in den wenigsten Fächern. Die werden dann oft auf dem Zeugnis wie so eine AG bewertet, mit hat teilgenommen oder hat mit großem Erfolg teilgenommen. Mhm. Und auch das ist uns wichtig. Das wirst du von der Theatergeschichte kennen. Wenn Leute, also wenn Kinder sich für etwas engagieren und da Bock drauf haben, sollte eine Prüfungsleistung eigentlich keine Rolle spielen. Ja. Eigentlich wäre eine Schule ohne Noten fantastisch an der Stelle. Und wenn wir die Kinder da haben können, möchte ich eigentlich, dass sie sich völlig frei bewegen. Und wie bewerte ich das, wenn im Repair-Café sich jemand mit einem alten Transistorradio auseinandersetzt und der Nächste aber nur versucht, eine Batterie zu reparieren? Keine Ahnung. Ich will, dass die Leute leidenschaftlich werden und da Spaß dran haben. Das ist für uns einfach relevant.
Glaubst du, dass das, was ihr erlebt habt, also da gab es ja, hast du gesagt, Corona war da so dieser Initiationsmoment. Und ich habe mal die These formuliert, dass ich glaube, dass so träge Systeme sich vor allen Dingen auch dann ändern, wenn der Druck halt groß genug ist. Corona, da gab es einfach diesen externen Druck. Also weil du entweder hättest du digital arbeiten müssen oder du hättest das halt gar nicht machen können. Oder wie du jetzt gerade gesagt hast, man kommt halt dazu, Mensch, da funktioniert ja was. Geht das auch ohne diese, sagen wir mal, diese Faktoren? Oder müssen wir jetzt auf die nächste Pandemie warten, bis die nächsten Schulen nachziehen?
Da habe ich nur eine unangenehme Antwort für dich. Ich auch nicht so richtig weiß, ob ich sie äußern soll.
Äußer
oder
sie bitte.
Dafür Ärger äußer kriege. Sie. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich und viele starre Systeme wie Kirchen und Schulen im Besonderen sehr unbeweglich sind. Sehr, sehr, sehr unbeweglich sind. Hm. Meine eigene Schulzeit ist geprägt von klassischem Frontalunterricht und da war mal eine Gruppenarbeit drin, aber mehr auch nicht. Hm. Ich weiß, dass mein damaliger Religionslehrer uns gesagt hat, Teamarbeit, Jungs, das ist später mal wirklich wichtig. Wenn wir jetzt an Schulen gucken, und wir bleiben mal hier ja im Bereich Schule, wie viel Teamarbeit, richtige Teamarbeit gibt es denn in vielen Kollegien? Also an welchen Stellen gibt es nicht doch den Einzelgänger, der sagt, also ich habe jetzt hier 20 Jahre meinen eigenen Unterricht vorbereitet, den Teufel werde ich tun, das mit den Kollegen zu teilen. Und so eine erzwungene Teamarbeit, wie es die bei uns gibt, also es gibt nicht einen einzigen Lehrer, der der außen vor ist, der da irgendwie nicht drin ist, erfordert einen starken Druck von außen. Der kann durch eine Pandemie kommen, der kann aber auch durch eine aktive Schulleitung in Klammern mit Lehrerrat, Klammer zu, entstehen. Also ich möchte es nicht so verstanden wissen, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt, also ich würde mich ja auch gern ändern als Schule, aber wir müssen jetzt leider bis zur nächsten Schweinegrippe warten. Vorher geht's nicht. So, das wäre jetzt zu leicht. Aber die Leute, die dafür verantwortlich sind, am Ende ist, dass es der mit ein Job ist, in der Stellenbeschreibung von Schulleitung ist Schulentwicklung. Und das ist auch das will ich auch gar nicht schönreden. Das ist auch in unserer Schule nicht nur da stand nicht das Kollegium hat gerufen, juhu, lasst uns die Schule revolutionieren und welche Veränderungen habt ihr noch euch ausgedacht? Was können wir noch alles machen? Und insbesondere dieser Teamgedanke, mein Religionslehrer damals hat mir das schon vorgeworfen, das ist richtig schwer. Denn Teamarbeit bedeutet auch Transparenz. So, wenn du jetzt zu uns in die Schule reinkommst und mit mir im Jahrgang arbeitest und deine Arbeit ist schlecht, ja, dann sehe ich das und dann sehen die anderen das auch. Und das muss man schon erstmal aushalten können, dass man da Feedback bekommt. Und wir Lehrer geben gerne Rückmeldungen an die Kinder, aber so richtig trainiert darin, selber auch mal zu hören, aber das ist jetzt irgendwie, das entspricht nicht unserem Anspruch, das ist schwer. Und auch das, und da sind wir wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs, was diese Haltung angeht. Also das eine sind die systemischen Fragen, das andere ist die Haltung. Und bei uns an der Schule haben wir eine Kultur der offenen Türen. Bei uns darf jeder Kollege in jeden anderen Unterricht reingucken und wir ermutigen auch gegenseitig zu hospitieren und miteinander zu arbeiten. Und ich behaupte, dass die Kollegen das leben und spüren und auch fühlen, dass sie mit Fragen und mit Problemen kommen dürfen. Man darf auch scheitern, wenn man sich weiter bewegt und versucht, sich zu entwickeln.
Also Jan-Martin, erstmal glaube ich, dass es jetzt dann bald ganz viele neue Bewerbungen regnet. Zweitens, du solltest wahrscheinlich fürs Ministerium bei der nächsten Kampagne mitmachen, weil man hat ja total Bock, direkt das zu machen. Auch wenn du sagst, ja, man muss schon auch Kritik irgendwie aushalten, Offenheit, Transparenz. Ich meine, damit rennst du bei mir auch offene Türen rein. Ich meine, aber wir beide als langjährige Blogger, wir kennen das ja, ne? Wenn wir denken, wir haben eine ganz tolle Idee und 12 bis 2000 Kommentatoren sagen, finden wir jetzt aber nicht, da muss man irgendwann entweder mit Kritik umgehen oder es wieder zumachen.
An der Stelle eine kurze Zwischenbemerkung. Wir schimpfen ja oft auch gern über irgendwie die Bildungspolitik und hast nicht gesehen. Meine Bezirksregierung stärkt uns seit Jahren den Rücken. Mhm. Was die Bezirksregierung Arnsberg macht, ist sinngemäß natürlich. Ne? Haben die gesagt, wir suchen immer nach Veränderung und wenn man eine Schule sich traut, dann hat sie immer Angst, direkt einen auf die Mütze zu bekommen. Mhm. Wir finden das toll, was ihr macht. Wir unterstützen euch. Welche Ressourcen braucht ihr? Was? Wie können wir euch da noch helfen? Und in letztem Jahr einmal und dieses Jahr noch zwei, dreimal haben die uns auch tatsächlich angerufen, eingeladen. Wir sollen unser Konzept mal vor größerer Runde vorstellen. Also es bewegt sich auch etwas.
Super gute Überleitung zur letzten Frage. Wo kann man sich über das, was ihr macht, noch informieren oder kann man das? Weil ich weiß, du hast es gerade gesagt, so, das wird jetzt ein bisschen langweilig mit Excel-Tabellen, aber genau da, wo es sozusagen bis ins Schmerzhafte detailliert wird, liegt ja auch manchmal der Hund begraben. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, außer, sagen wir mal, dass jetzt 100 Leute Jan-Martin Klinge anrufen?
Gibt es. Völlig unkompliziert. Und das ist tatsächlich auch das, was in den letzten 3-4 Jahren immer wieder geschehen ist. Schreibt uns über die Schule eine E-Mail und kommt vorbei. Wir haben seit Jahren immer wieder Schulleitungen oder einzelne Kollegen, die Bock haben, das mal sich in Wirklichkeit anzugucken, die Reise nach Siegen unternehmen und an die Gesamtschule auf dem Schießberg kommen, um mal einen Tag oder zwei hier durchzulaufen und zu hospitieren. Wir sind eine Schule der offenen Türen und das meinen wir genauso.
Heute sprach ich mit Jan-Martin Klinge, Lehrer und Schulentwickler, über Lernbüros, Werkstätten und digitale Strukturen und darüber, wie Individualisierung in großem Maßstab funktionieren kann. Lieber Jan-Martin, ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
Sehr, sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.